Susanne Boshammer, die zweite Chance. Warum wir nicht alles verzeihen sollten. Gelesen von Michelle Winter und Heiner Lenz.
Sorry seems to be the hardest word, heißt es im gleichnamigen Song von Elton John. Es stimmt ja auch. Vielen von uns fällt es schwer, einen anderen Menschen um Entschuldigung zu bitten, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Stell dir zum Beispiel vor, du hast gestern deinem Kollegen einen riesigen Berg Arbeit hinterlassen, weil du lieber zum Basketball gehen wolltest, anstatt Überstunden zu machen. Klar tut es dir leid, aber direkt um Verzeihung bitten? Puh. Und auch jemandem zu vergeben, der uns ein Unrecht angetan hat, ist für viele eine Herausforderung. Solltest du deiner Ex verzeihen, weil sie dich damals betrogen hat? Früher oder später steht jeder einmal vor solchen Fragen. Aber was bedeutet es überhaupt, zu verzeihen? Susanne Boshammer hat sich dem Thema aus philosophischer Sicht genähert. Aufmerksam durchleuchtet sie verschiedene Aspekte dieser komplexen Handlung. In unseren Links zu ihrem Buch »Die zweite Chance« wirst du zum Beispiel erfahren, welche menschlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen das Verzeihen hat. Und sollten wir überhaupt alles vergeben oder ist es manchmal besser, einen ewigen Groll zu hegen?
Link Nummer 1. Ohne Schuld keine Vergebung.
Nach Jahren der Arbeitslosigkeit hat Heike endlich einen Termin für ein Bewerbungsgespräch bekommen. Da sie alleinerziehende Mutter ist, bittet sie ihren Freund Sascha, an diesem Tag auf die Kinder aufzupassen. Doch Sascha erscheint nicht zur abgesprochenen Zeit. Heike muss das Bewerbungsgespräch absagen, von dem so viel für sie abhängt. Sie ist stinksauer auf ihren Freund, der schon häufiger unverlässig war, und beschließt, ihm nicht wieder zu vergeben. Etwas später erfährt sie allerdings, dass Sascha auf dem Weg zu Heike einen Unfall hatte. Er ist also gar nicht schuld daran, dass er sich nicht an ihre Abmachung gehalten hat. Was zeigt uns dieses Beispiel? Wenn es darum geht, jemandem zu verzeihen, dann steht am Anfang zuerst die Frage nach der moralischen Schuld. Zunächst einmal muss eine Person verantwortlich für das Unrecht sein, das sie einem anderen Menschen angetan hat. Ohne Verantwortung gibt es keine Schuld und damit auch nichts zu verzeihen. Denn wer verzeiht, der verzichtet darauf, berechtigte Vorwürfe weiterhin zu erheben. In unserem Beispiel muss Heike nun aber anerkennen, dass ihre Vorwürfe gegen Sascha nicht berechtigt waren. Denn durch seinen Unfall ist er bereits entschuldigt. Wenn wir dagegen jemandem verzeihen, der keine Entschuldigung für seine Tat hat, dann entlasten wir ihn von seiner Schuld. Die tatsächlich begangene Tat wird rückwirkend durch das Verzeihen bereinigt. Doch ist damit alles vergeben und vergessen? Entgegen der altbekannten Redewendung löscht die geschädigte Person das Geschehen natürlich nicht automatisch aus ihrem Gehirn, nur weil sie jemandem verzeiht. Beim Verzeihen geht es nicht darum, die Vergangenheit einfach auszuradieren. Schon der berühmte Philosoph Arthur Schopenhauer betonte, dass wir auf kostbare Erfahrungen verzichten, wenn wir vergeben und vergessen. Schließlich können Fehltritte wichtige Lektionen für die Zukunft sein. Auch Heike wird wohl nie vergessen, dass sie wegen Sascha das wichtige Bewerbungsgespräch verpasst hat, unabhängig von jeglicher Schuld oder Vergebungsfrage.
Du siehst also, wenn du einem Menschen verzeihst, dann entlastest du ihn nachträglich für eine Tat, für die er auch tatsächlich die Verantwortung trägt. Doch du kannst nichts ungeschehen machen.
Es gibt aber noch einen anderen Weg, Menschen von ihrem Unrecht zu entlasten. Die Nachsicht.
Blink Nummer 2. Jeder ist mal moralisch im Urlaub.
Edmond Dantès wurde am Tag seiner Hochzeit ins Gefängnis gesteckt. 14 Jahre lang saß er in Haft. Dabei war er vollkommen unschuldig. Als Dantès aus der Haft entlassen wurde, kehrte er wütend in sein Heimatdorf zurück und rächte sich an den Lügnern, die ihn hinter Gitter gebracht hatten. Abgesehen davon, dass er immerhin diejenigen belohnte, die ihm und seiner Familie beigestanden hatten, sah Dantès nur noch das Unrecht, das ihm widerfahren war, und ließ sich von seiner Rache leiten. Nachsicht war für ihn kein Thema. Diese Geschichte hat sich nicht in der Realität zugetragen, sondern ist Teil des Romans »Der Graf von Monte Cristo« von Alexandre Dumas. Dennoch können wir uns gut vorstellen, dass es so auch im wirklichen Leben ablaufen würde. Denn das Beispiel zeigt, Vergebung fällt uns Menschen umso schwerer, je schlimmer das Vergehen war. Warum verzeihen wir trotzdem manchmal selbst schlimme Fehler? Weil es sehr anstrengend sein kann, den Groll auf andere Menschen über einen langen Zeitraum hinweg zu ertragen. Der Akt des Verzeihens dient also auch dazu, sich bewusst von negativen Gefühlen zu trennen und die Opferrolle abzustreifen. Selbst dann, wenn sich unsere Haltung den Tätern oder ihrer Tat gegenüber gar nicht verändert hat. Zu verzeihen muss also nicht bedeuten, sich anzunähern oder sich gar zu versöhnen. Aber es hilft uns aus einem persönlichen Schulddilemma heraus. Denn niemand ist perfekt. Wir alle befinden uns ab und an moralisch in Urlaub, wie es der amerikanische Philosoph Richard Haar nennt. Jeder von uns ist daher prinzipiell auf Vergebung angewiesen. Weniger deutlich ist die Lage, wenn wir zu nachsichtig sind. Denn während das Verzeihen den Schaden reparieren will, versucht die Nachsicht, diesen von vornherein abzuwenden. Wir sehen über Dinge hinweg, die wir eigentlich missbilligen, und verzichten auf Konsequenzen. Der Täter oder die Täterin muss sich nicht entschuldigen, weil wir einfach ein Auge zudrücken und die Tat quasi ignorieren. Das kann aber auch vorteilhaft sein, wenn du etwa erkennst, dass du auch nicht unschuldig an der Situation bist oder wenn die betroffene Person schon genug durch andere Umstände gestraft ist.
Was lernen wir daraus? Wir verzeihen, um uns von negativen Gefühlen zu befreien. Und wir üben Nachsicht, um die Täter nicht zu bestrafen.
Das Opfer eines Unrechts kann sich also entscheiden, ob es Nachsicht üben möchte oder später verzeihen. Aber gilt das wirklich nur für das Opfer?
Blink Nummer 3. Wer darf den Schuldschein zerreißen?
Ein Ehemann schlägt im Streit seine Frau. Sie redet daraufhin nicht mehr mit ihm und zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Schnell spricht sich das in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis des Paares herum. Alle sind empört über die Untat des Mannes und wollen eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch er bereut sein Handeln zutiefst, versucht alles, um seine Frau zurückzubekommen, und begibt sich in Therapie. Daraufhin dreht sich die Stimmung langsam zu seinen Gunsten. Die Nachbarn grüßen ihn wieder und einige Bekannte entwickeln sogar Mitgefühl für den verlassenen Gatten. In seinem Umfeld tritt eine Form stillschweigender Vergebung auf. Doch geht das überhaupt? Können Menschen jemandem eine Untat verzeihen, obwohl sie gar nicht die unmittelbaren Opfer sind? Ja, in gewisser Weise ist das durchaus möglich, wie Susanne Boshammer erläutert. Natürlich ist zuerst das Opfer gefragt, wenn es um das Verzeihen geht. In der Fachsprache wird das als normative Autorität bezeichnet. Auch wenn der Täter ein schlechtes Gewissen hat, kann ihn letztlich nur das Opfer von seiner Last befreien. Es verzichtet auf weitere Vorwürfe und zerreißt sozusagen den Schuldschein, den der Täter bei ihm hinterlegt hat. Erst damit ist es dem schuldbewussten Täter erlaubt, mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen. Zugleich darf ein Opfer in vielen Fällen auch Solidarität von seinen Mitmenschen erwarten. Als die Nachbarn in unserem Beispiel mitbekommen haben, wie es der armen Frau ergangen ist, erzeugte das in ihnen einen Groll auf den Täter. Deswegen schlossen sie ihn aus der Gemeinschaft aus. Wenn er wieder ein angesehenes Mitglied der Gemeinde werden möchte, muss ihm nicht nur seine Frau die Absolution erteilen, sondern auch die Nachbarn müssen ihm vergeben. Dieses Verhalten der Umgebung ist vor allem dann wichtig, wenn das Opfer wenig Selbstachtung hat und sich deswegen nicht entschlossen genug gegen den Täter verteidigt. Das soziale Umfeld springt dann quasi ein und macht deutlich, dass das Verhalten des Täters falsch war.
Halten wir also fest, dass nicht nur das Opfer begangenes Unrecht verzeihen kann, sondern sich auch die Gesellschaft zu einem Täter positionieren kann.
Hat der Schuldige von beiden Seiten Vergebung erfahren, ist er nach Philosophin Hannah Arendt von den Folgen der Vergangenheit befreit und muss sie nicht ein Leben lang erleiden. Was ist aber, wenn er oder sie gar keine Vergebung verdient hat?
Blink Nummer 4. Vorschnelles Verzeihen ist ein zweischneidiges Schwert.
Bei der Urlaubsplanung stellt sich gern die Frage, Fernreise oder Naherholung? So verlockend es auch ist, in die Ferne zu schweifen, so schädlich ist es leider meistens für die Umwelt. Der Begriff der Flugscham ist inzwischen populär. Und obwohl die meisten wissen, dass Flugreisen zu viel CO2 ausstoßen, verzichten nur wenige Reisende bewusst darauf. Der einzige Unterschied zu früher: das schlechte Gewissen fliegt nun mit. Daran erkennen wir, dass uns unser Unrechtsbewusstsein noch lange nicht zu besseren Menschen macht. Trotz schlechten Gewissens können wir Unrecht begehen. Ist es dann überhaupt sinnvoll, schuldbewussten Personen zu verzeihen? Der Philosoph Oliver Hallig ist dagegen, Tätern vorschnell zu verzeihen. Denn wenn wir den Täter stattdessen zur Rechenschaft ziehen, signalisieren wir ihm auch, was wir moralisch erwarten. Vergeben wir ihm zu schnell, verpassen wir die Chance, dem Schuldigen unsere Grenzen aufzuzeigen. Das könnte indirekt als Freifahrtschein für neue Untaten verstanden werden. Wird dem anderen aber seine Schuld bewusst, hält ihn das womöglich von weiteren Taten ab. Vorwürfe haben laut Hallig also durchaus einen sozialen Wert. Im Gegensatz dazu betont Susanne Boshammer, wie viel positive Kraft im Verzeihen steckt. Sind wir nicht bereit, eine zweite Chance zu vergeben, schreiben wir die schuldige Person endgültig ab. Sie hat dann womöglich nichts mehr zu verlieren und begeht erst recht immer mehr Untaten. Getreu der Redewendung, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Statt dem Täter sein Verhalten vorzuwerfen, können wir ihm auch beschreiben, wie wir uns in der Situation gefühlt haben und ihn bitten, sich in uns hineinzuversetzen. Und selbst wenn wir nicht um Vorwürfe herumkommen, können wir ihm anschließend verzeihen und ihn damit entlasten. So kann der Täter seine Selbstachtung zurückgewinnen. Allerdings nur, wenn er zuvor auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen hatte.
Im Klartext heißt das: Ob du vorschnelles Verzeihen eher positiv oder negativ bewertest, liegt ganz an dir.
Natürlich spielt es dabei eine große Rolle, ob der Täter seine Schuld einsieht. Aber wie es Immanuel Kant so treffend anmerkte, wir sind alle dazu aufgerufen, unser Verfahren vor dem inneren Gerichtshof selbst zu eröffnen.
Blink Nummer 5. Das eigene Gewissen als Friedensbremse.
Auf seiner alten Arbeitsstelle wurde Peter von seinen Kollegen gemobbt. Sie gingen so weit, dass er ernsthaft krank wurde. Inzwischen lebt Peter hunderte Kilometer entfernt vom Ort des Schreckens, hat eine neue erfüllende Arbeit gefunden und ist wieder gesund. Er muss seine ehemaligen Kollegen nicht mehr fürchten. Trotzdem sind Groll und Schmerz sofort wieder präsent, wenn ihn etwas an den früheren Job erinnert. Peter hat bislang keinen Gedanken daran verschwendet, seinen damaligen Peinigern zu vergeben und wird es wohl auch nie können. Der Grund? Es würde ihm wie ein Verrat an sich selbst vorkommen. Wir sehen, dass uns der Respekt vor unserem eigenen Ich beim Verzeihen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Jeder, der über ein gewisses Maß an Selbstachtung verfügt, weiß, dass er es verdient hat, respektvoll behandelt zu werden. Begegnen wir anderen zu nachsichtig, stellen wir dadurch unseren eigenen Status in Frage. Wir signalisieren der Person, dass wir weniger wert sind und sie deshalb respektlos mit uns umspringen darf. Unser Umfeld verachtet oder bemitleidet uns umso mehr, je weniger wir uns selbst bedeuten. Ein Paradebeispiel dafür sind Castingshows im Fernsehen, in denen sich Menschen freiwillig lächerlich machen, um berühmt zu werden. Selbstachtung, Fehlanzeige. Der Akt der Vergebung setzt also einerseits voraus, dass wir unsere eigenen Rechte kennen und über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügen. Aus dieser Position heraus begegnen wir dem Verursacher des Unrechts mindestens auf Augenhöhe. Wenn wir ihm dann vergeben, erlauben wir ihm, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Andererseits ist es wichtig, dass der Täter selbst ein Unrechtsbewusstsein hat. Denn wenn er das nicht hätte, würden wir uns durch ein Verzeihen zwar vom eigenen Groll befreien, aber wir würden uns auch gleichzeitig nach außen hin angreifbar oder sogar lächerlich machen. Wenn aber beides der Fall ist, also das Opfer ein gutes Selbstbewusstsein hat und der Täter einsichtig ist, dann kann Verzeihen am Ende sogar die Selbstachtung stärken. So können auch Menschen, die schwerstes Unrecht verzeihen, ihrer Opferrolle entkommen.
Rekapitulieren wir. Verzeihen ist nur dann möglich, wenn wir uns selbst achten und dem Verursacher des Unrechts auf Augenhöhe begegnen.
Im Idealfall bittet der Täter selbst um Verzeihung. Dadurch bringt er dem Opfer nicht nur seine Wertschätzung entgegen, sondern verrät auch noch so manches über sich.
Blink Nummer 6. Bitte um Verzeihung. Ein Streichholz in der Dunkelheit.
Wie lässt sich das Vergeben bildlich ausdrücken? Gibt es im Zeitalter von Internet und Digitalisierung etwa noch kein eindeutiges Emoji dafür? Zum Weltfriedenstag 2019 startete in Finnland unter dem Hashtag ForgiveEmoji eine Initiative, die genau diese Frage stellte. Sie wollte die internationale Palette an Smileys und Symbolen um ein Zeichen ergänzen, das über alle Länder und Sprachen hinweg die Botschaft vermittelt: Ich verzeihe dir. Die britische Zeitung The Guardian machte die Idee innerhalb einer Artikelserie bekannt, die sich mit Lösungen für die hartnäckigsten Probleme dieser Welt beschäftigte. Obwohl es uns oft schwerfällt, um Verzeihung zu bitten, scheint der Wunsch nach Vergebung ein weltweites Grundbedürfnis zu sein. Eine Erklärung dafür wäre, dass jeder Täter letztlich mehr ist als das Unrecht, das er verübt hat. Es steckt immer ein Mensch mit persönlicher Geschichte dahinter. Das bedeutet, dass sich viele Täter erst durch äußere oder innere Zwänge zu einer Tat gedrängt fühlen, die sie entweder von vornherein nicht wollten oder zumindest nachträglich als falsch empfinden. Sie wünschen sich, dass man ihre Fehltritte verzeiht, um wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. In diesem Sinne beschreibt Susanne Boshammer die Bitte um Verzeihung als ein Streichholz in der Dunkelheit. Wir können es anzünden, um unsere oftmals einzige Chance zu nutzen, begangenes Unrecht wieder gut zu machen. Damit geben wir zugleich zwei Dinge preis: unser klares Schuldeingeständnis und eine indirekte Absichtserklärung, unser Verhalten in Zukunft zu verbessern. Sich so zu offenbaren ist natürlich nicht einfach. Für die geschädigte Person erleichtert eine Bitte um Verzeihung allerdings das Vergeben. Denn sie macht deutlich, dass hinter der Tat ein Mensch mit Gefühlen und einer eigenen Geschichte steht. Philosoph Mariano Crespo konstatiert sogar, dass Verzeihen überhaupt nur dort möglich ist, wo zwischen Person und Tat unterschieden wird. Selbstverständlich bedeutet das noch nicht, dass du jemandem auch wirklich verzeihen musst, nur weil er oder sie dich darum bittet. Doch vielleicht hilft es dir, diese beiden Punkte im Hinterkopf zu behalten. Wenn du vergibst, befreist du deine eigene Zukunft von negativen Gefühlen und erlaubst gleichzeitig dem Täter, sich besser zu fühlen.
Wir können also festhalten: Nach einem Fehler um Verzeihung zu bitten, ist oft eine große Überwindung, erleichtert die Situation aber meistens für beide Seiten.
Und welches Emoji hat nun den finnischen Wettbewerb gewonnen? Ein sehr schönes. Zwei Daumen nach oben, einer von links und einer von rechts vor einem roten Herzen.
Das war unser Blick auf den Akt des Vergebens zu dem Buch Die zweite Chance von Susanne Boshammer. Werfen wir abschließend noch einmal einen Blick darauf, was Verzeihen eigentlich ausmacht. Es ist ein menschliches Bedürfnis, Vergebung zu gewähren und zu erfahren. Da wir alle fehlbar sind, ist jeder Mensch irgendwann einmal darauf angewiesen, dass ihm verziehen wird oder dass er jemandem verzeiht. Ohne die Fähigkeit des Verzeihens wären wir in einer lebenslangen Negativspirale von Ärger, Feindschaft und Trennung gefangen. Aus diesem Grund sollten wir möglichst wohlwollend mit anderen, aber auch mit unserem eigenen Ich umgehen. Dann fragen wir uns doch einmal ganz konkret: Wann solltest du ein Unrecht verzeihen und wann nicht? Grundsätzlich ist Verzeihen immer eine gute Idee. Schließlich befreit es dich selbst vom Groll, schenkt dir im Idealfall neues Selbstbewusstsein und erlaubt dem anderen, wieder mit sich ins Reine zu kommen. Sobald du bereit dazu bist, zu verzeihen, solltest du es auch tun. Anders sieht es allerdings aus, wenn der Übeltäter überhaupt kein Schuldbewusstsein zeigt. Wir hoffen, dass wir deine Sicht auf die Nachsicht schärfen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.